Herzlich willkommen zum Diagnose-Team-Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es rund ums Thema Motivation. Ich habe nämlich letztes Jahr einen Riesenfehler gemacht und den Fehler ganz, ganz, ganz lang gemacht. Ich habe nämlich versucht, Kai zu motivieren. Mit verschiedensten Sachen zu motivieren für unsere Firma, zu motivieren, Dinge zu tun, von denen ich gedacht habe, dass wir sie weiter tun müssen als Firma. Und wir reden drüber, warum es keine so gute Idee ist, andere Menschen versuchen zu motivieren und was du stattdessen tun kannst. Ich freue mich auf diese Folge mit dir.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Und dieser Jingle ist immer noch falsch. Wir werden ihn auch noch umstellen. Wenn du die letzte Videocast-Folge angeguckt hast, siehst du, wir haben schon ein bisschen umgebaut. Das heißt, wir iterieren uns jetzt in ein Bild, das uns besser gefällt. Und es ist immer noch ein bisschen gebastelt. Deswegen ist Kai auch gerade weggelaufen.
Ja, weil irgendwie tut es die Kamerasteuerung gerade nicht mehr und jetzt tut es wieder. Hallo.
Okay.
Wir haben noch so ein paar Anlaufschwierigkeiten hier.
Wir machen jetzt trotzdem weiter. Genau. So, es geht um Motivation. Ich erzähle euch eine persönliche Story, aber zuerst kommt eine Check-in-Frage. Und zwar, was hatte ich im letzten Jahr so richtig motiviert? Und was hatte ich im letzten Jahr so richtig demotiviert?
Motiviert hat mich alles, wo meine persönliche Leidenschaft involviert war, zum Beispiel hier für mein DJ-Business Gas zu geben und Technik-Container zu schrauben und Kabel zu basteln und Sounds und Playlisten zu organisieren und zum Beispiel ein Gig zu spielen. Das war sehr lebendig, das war schön, das war ein cooles Projekt, das hat sehr viel Freude gemacht zum Beispiel. Und was hat mich nicht motiviert? Da, wo ich das Gefühl hatte, ich kann den Sinn dahinter nicht mehr so völlig greifen. Ich kann die emotionale Verbindung in mir nicht mehr so richtig abrufen. Also im Sinne von Emotion, also da, wo keine Emotion ist, auch keine Motion, keine Bewegung. Da, wo ich das innere Feuer nicht im Zugriff hatte, da habe ich mich dann durchgequält. Und ich kann das auch, aber motiviert war ich da nicht.
Ich habe die Check-in-Frage ausgesucht, weil ich sie mir selber sehr schwer fällt. Also gefühlt war das letzte Jahr ein Arschloch. Wir haben auch noch mal so in einem persönlichen Entwicklungsraum so eine kleine Timeline gemacht und sollten das für uns alleine machen, 10 Minuten lang und irgendwie 6 Schritte gehen. Und für jeden Schritt waren dann immer 2 Monate und ich war komplett blank. Das war für mich so schwierig, dieses letzte Jahr überhaupt aufzurufen. Und ich bin ein Mensch mit vielen, vielen Erinnerungen und mit einem guten Zugang zur Erinnerung. Also letztes Jahr war einfach irgendwie schwierig und anstrengend. Und wenn ich so zurückdenke, man darf sich ja manchmal diese Frage stellen, ne? Wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich das Leben gelebt. Letztes Jahr habe ich es nicht gelebt. Definitiv nicht. Also es gab schöne Momente. Aber die sind so blurry, das darf anders werden. Ich will mein Leben anders leben. Und genau, also das Einzige, wo ich so sage, was hat mich motiviert, waren Urlaube mit uns als Familie. Also wegfahren hat mich motiviert, aber es war auch ein großer Teil an Wegrennen da drin. Aber ich hatte das Gefühl, wenn wir wegfahren sind, waren wir auch immer wieder im Kontakt und haben schöne, tiefe Gespräche geführt. Und wir hatten ja irgendwie Mitte Jahr haben wir uns dann Fahrräder gekauft und sind mit diesen Fahrrädern rumgefahren, wie die Wilden im Urlaub. Und es hat so gut getan. Das ist so das eine. Und das zweite, was mich motiviert hat, waren unsere Seminare. Wir hatten im September eine so krasse Gruppe von so krassen Menschen in unserer Performance-Coach-Ausbildung. Und es war einfach so schön, mit dieser Gruppe zu wachsen. Und ich merke, da ist mein Herz drin. Ich liebe das. Das ist so, so, so schön. Diese Menschen sind so krass gewachsen, so sehr in die Tiefe gegangen, so sehr in die Breite gegangen, nicht körperlich.
Wobei das Catering schon gut ist im Seminar, das muss man sagen.
Aber das war einfach, das war definitiv ein Lichtblick. Und dann hatte ich auch die eine oder andere schöne Begegnung und so weiter beim Kunden. Aber ich würde sagen, alles in allem war das letzte Jahr echt hart. Und das vielleicht der Punkt, wo es mich demotiviert hat. Es war viel Durchbeißen. Wir merken, glaube ich, wir beide merken gerade, wir sind andere geworden. Uns ist Agile nicht mehr wichtig. Deswegen ist dieser Jingle noch falsch. Nächste Folge hat es einen neuen Jingle. Der triggert mich so richtig. Aber nicht weil ich nicht mehr an Agile glaube. Aber es ist irgendwie so die No-Brainer-Grundlage unserer Arbeit geworden. Uns ist Agile nicht mehr wichtig. Ich habe gerade im Café mit zwei indischen Frauen gesprochen. Es war so lustig. Die eine arbeitet bei Tipico und die machen seit 4 Monaten nicht mehr Agile. Also im Sinn von, sie machen nur noch das, worauf sie Bock haben. Sie haben keine Scrum Master. Ob ich das jetzt geil finde oder nicht geil finde, innerdings, egal. Aber ich merke so, ich reg mich da nicht drüber auf. Es ist mir völlig egal. Bei mir ist, ich merke, ich bin eine andere geworden. Mir sind andere Dinge wichtig. Ich habe andere Visionen. Und ich bin aber letztes Jahr so verhaftet gewesen mit, wir sind aber Agile Growth. Und ich musste jetzt weiter hinterherlaufen. Und der Markt ist, wie er ist und ist gerade schwierig. Und wir müssen Experimente fahren. Und hat wehgetan. Und das hat mich irgendwie alles demotiviert, weil ich gemerkt habe, ich habe in mir drin keine Richtung mehr gefunden. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie du. Aber ich merke, ich hatte immer ganz viel Sinn. Weil ich weiß, das, was wir in der Ausbildung tun und das, was wir in den Teams tun bei Kunden, das ist richtig gut und das ist richtig wichtig. Aber ich hatte keine Worte für das, was wir tun. Und ich hatte keine Richtung für uns als Firma, wo ich sagen konnte, hey, das sind Experimente, wo ich denke, die sind gut. Und das hat richtig wehgetan. Das hat demotiviert, fand ich ganz schwierig.
Ja, das war ein langer Abschiedsprozess sozusagen von diesem Fundament, auf dem diese Firma ja gefußt hat und auch groß geworden ist. Und dass diese ganzen Haltungen und Prinzipien dahinter, die sind so bei uns, glaube ich, reingeflossen in unsere DNA, dass ich auf der einen Seite glaube, wir können gar nicht ohne Agile sein und arbeiten, aber es ist nicht das Primäre, was wir tun, sondern das Primäre, was wir tun, ist, Teams irgendwie in die High Performance zu bringen und entsprechend auch mit Führung zu arbeiten, um das zu ermöglichen. Kann man auch total gerne Scrum, man kann dazu Kanban nehmen, man kann das auch lassen, das zu nehmen, weil die Haltung des Intervenierenden das Ergebnis der Intervention eben maßgeblich mitbestimmt. Und eine agile Haltung einzunehmen, die kann man jetzt ableiten von agilen Prinzipien oder eben von Produktivität und Menschlichkeit, wie wir das nennen, das ist fein. Und ich finde auch, es ist immer noch eine schöne Denkschule und Haltungsschule, sich mit Agilität zu beschäftigen. Und ich mache das auch total gerne noch. Nur es ist ein bisschen wie die Stützräder am Fahrrad. Wir haben ja noch Kinder, wo der Prozess jetzt auch bald wieder ansteht. Das ist wichtig. Und so habe ich Scrum aber auch immer schon gesehen. Ne? Das ist so eine Hilfe, in richtige Teamarbeit reinzukommen. Und manche mögen das so gerne, dass das einfach deren Art und Weise wird, wie das ist. Und für andere ist das halt eine Weile lang ein Kontakt, ein Miteinander aufbauen, wenn die das richtig verstehen, was ihnen auch ganz viel Potenziale erschließt für die zukünftige Teamarbeit, egal ob sie das dann noch machen oder nicht. Und insofern, ja, als Katalysator gibt es das noch. Und das ist auch schön, dass es das gibt. Und ich bin dankbar, so viel dafür gelernt zu haben, gerade ich als Eremit und Informatiker, sehr viel über Beziehungen und Menschsein gelernt, über Ziele und Intentionen und all diese geilen Dinge, die da drin sind, von denen ich auch immer noch brutaler Fan bin. Ich glaube aber, dass diese Prinzipien, dass wir die irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch transzendiert haben, klingt jetzt sehr überheblich, aber ist, glaube ich, so, dass wir mittlerweile einfach auch in vielen anderen Kontexten arbeiten können. Wir haben ja mittlerweile zum Beispiel auch einen Kunden in der Politik und arbeiten da mit Menschen ja, aus dem politischen Feld, in denen wir auch ganz viel geben können und da machen wir keinen Scrum und das ist auch gut.
Und du hast es ganz, hast du total schön gesagt und also ich merke genau, wir helfen Teams in die Hochperformance zu kommen und machen das darüber, dass wir funktionale Beziehungen herstellen. Weil wenn wir funktionale Beziehungen haben, dann kann ich als Individuum wachsen, dann wachsen wir als Gruppe und dann geschieht Magie, weil dann ist Performance einfach nur ein Abfallprodukt dessen, was wir tun. Weil wir können gar nicht performant sein, wenn wir funktionale Beziehungen haben, weil funktionale Beziehungen gucken immer, dass sie weiter wachsen. Und weiter wachsen bedeutet immer mehr Lücken schließen, Konflikte schließen, Dinge schließen, wo wir merken, ah, das funktioniert noch nicht so ganz. Und deswegen brauche ich die funktionale Beziehung als Basis, damit ich eben in diesen Kontakt miteinander kommen kann. Und was ich letztes Jahr gemacht habe, ich habe gesagt, ich share eine persönliche Story. Kai ist scheiße gut im Coaching. Ich kenne kaum einen Mensch, der so gut im Coaching ist.
Ich geb dir gleich den Zehner dafür.
Du bist so doof. Ich meine das wirklich ernst. Ich kenne kaum einen Mensch, der auf einer emotionalen, aber auch systemischen Ebene Muster so gut erkennen kann, sie dann versprachlichen kann und oft noch ein hilfreiches Modell gerade so zur Hand hat, woran er das erklären kann. Damit so auch so kognitive Brainfuck-Menschen wie ich das total gut verstehen können. Und ich kenne kaum einen Mensch, der das so gut auf Gruppenebene tun kann, aber auch im One-to-One in der Individualebene.
Okay, also wenn du das jetzt so ernst meinst, davon gehe ich jetzt aus. Ich meine das total nicht ernst.
Ich meine das ernst.
Ich kann das, glaube ich, selber ganz schwer nehmen, ne? Weil ich mich ja auch anders empfinde und weil ich weiß, wie abartig viel Arbeit das für mich ist. Ich merke, wie oft ich gerne wegrenne und mich zum Beispiel hier in die Technik dieses Videostudios verliebe, weil mir das alles abverlangt, diesen Job als Coach zu machen, weil ich diese Energien so stark spüre, weil ich das mitnehme nach Hause, wenn ich irgendwo was Konfrontatives hatte, weil es mich tagelang vorher beschäftigt, wie ich einen Workshop intentional so angehe, dass er gut werden kann. Und ja, wahrscheinlich zeichnet sich das dann auch ab, dass ich wirklich auch als Coach Leistungen erbringen kann, die krass sind. Zumindest kriege ich immer wieder zurückgespiegelt, dass Menschen das wirklich genießen und dass auch die Ergebnisse rauskommen, die gebraucht werden. Aber das selber für mich zu nehmen oder zu sagen, ich bin ein verdammt guter Coach, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen innere Arbeit für. Denn ich nehme mich eher als so ein bisschen leicht verschrobenen IT-Nerd wahr, der halt einfach irgendwie ein paar mehr Dinge spürt als andere. Aber wahrscheinlich hast du recht, ja, wahrscheinlich bin ich darin gut und kann da auch viel kreieren und habe auch schon viel kreiert mit den ganzen Workshops, die ich in meinem Leben gegeben habe, mit den Coaching-Sessions und Prozessen. Also ich gebe da immer alles. Ich bin aber auch irgendwie recovering introvertierter und merke, wie viel mich das eigentlich auch kostet, das geben zu können.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Dieser Lieferkanal, wir gehen in Teams und Systeme rein und gehen mit denen durch die Asche, bedingt halt, dass ich gerne durch die Asche gehe. Und dafür brauche ich ganz viel Kraft und Ressource. Und was ich letztes Jahr nicht wahrhaben wollte, auch teilweise aus Überlebensangst raus. Und ich habe geguckt, wie geht's anderen agilen Buden? Denen geht's allen schlecht. Uns geht's gerade noch okay. Wir müssen jetzt gucken. Jetzt müssen wir jetzt tun kommen und so weiter.
Uns geht's schon noch gut. Ja. Also für das, wie es im Markt ist, geht's uns gut.
Ja, so. Total. Ich bin da auch sehr dankbar für. Aber ich bin ja ganz schnell im Überlebensmodus. Das ist so mein Trigger. Ich bin ganz, ganz schnell im Überlebensmodus. Und dann habe ich angefangen, Cheerleader zu sein. Oh, Kai, Gott, du schaffst das. Und hier musst du mehr rein. Und da musst du mehr rein. Und hier kannst du noch machen. Und ich habe angefangen, Kai zu motivieren. Weil Kai hat ja Motivation gefehlt. In meinen Augen, ganz ehrlich, das war so. Ne? Das ganze fucking letztes Jahr war das so. Ich habe meinen Mann motiviert, weil ihm fehlte Motivation. Er hat den Sinn nicht mehr ganz gesehen. Wir haben eigentlich beide gehadert. Aber das war das. Ich bin ja.
Du bist eher dann in der Flucht nach vorne und der konstruktiven Aggression und let's do this und wir beißen uns da nochmal rein, obwohl eigentlich die Resonanz der Welt da draußen sagt, na und?
Ich bin ja die Chefunterdrückerin schlechthin. Also ich bin so gut in Denial. So unglaublich gut in Denial. Ich bin auch verdammt gut in Veränderung. Also wenn ich das dann mal hab gehen lassen, dass ich die Augen zumache, dann verändere ich auch so viel und so schnell, dass niemand anders hinterherkommt. Aber ich bin so gut in Denial und ich war in Denial und ich habe meinen Mann motiviert. Auf verschiedenste Zuckerbrot und Peitschen Dinge habe ich gemacht. Guck mal, Kai, wenn du diesen Umsatz jetzt noch fährst mit diesem Kunden, dann kannst du dir danach auch das DJ-Equipment kaufen, was wir dann für die Weiterbildung brauchen. Mhm. Also ich wirklich, also Sternstunde meiner selbst. Und also das war so eine Ebene der Motivation. Die andere Ebene der Motivation war brutale Konfrontation. Guck mal, was du da machst und wie scheiße das ist und wie und da kann ich dann ganz ins Motzen und dann kann ich ganz schnell so unter die Gürtellinie auf den Appell kommen von du wirst jetzt hier deiner Rolle ja gar nicht gerecht und da komme ich ganz schnell so ins Moralisierende, also auch Sternstunde meiner selbst. Ich habe alles Ich habe alles durchgehabt letztes Jahr, was ich sagen würde, was toxische Führung ist. Alles. Und ich habe ein Verständnis dafür, was toxische Führung ist. Ich begleite Führungskräfte, in nicht toxische Führung zu gehen. Und nichtsdestotrotz, ich habe es einmal durchgespielt.
Und? Hat es funktioniert?
Tada! Nein!
Natürlich, natürlich nicht. Entweder das Feuer lodert eben von innen, so intrinsische Motivation, ja, mal eine Karotte da hinhängen, ne? Also ein bisschen extrinsisch, so für den Vertriebler in mir kann man mal machen, aber und diesen Zugang wieder zu finden, diesem Menschen Raum zu geben, wirklich das wieder zu finden. Also am hilfreichsten für den gesamten Prozess war, glaube ich, eher das Wochenende, wo du gesagt hast, so, ich nehme die Kinder, guck doch mal, wo du dich irgendwie wohlfühlst und mach mal ein bisschen innere Arbeit, dass du einfach für dich mal wieder Zugang zu deinem inneren Feuer findest. Oder auch dieses, ich halte dir den Rücken frei dafür, so ein Spielprojekt wie mein DJ-Business nebenbei noch hochzuziehen, wo einfach Unmengen an motivierender Energie herkamen. Und manchmal braucht es eben auch dieses, das Leben hängt ja sowieso miteinander zusammen. Dann braucht es eben einen anderen Ort, an den Energie frei wird, damit das dann auch wieder abstrahlt und zurückkommt in den anderen Teil des Lebens. Und dafür sich zu öffnen, diese scheinbaren Umwege und Ablenkungen einzuladen, damit dann wieder was kohärentes Ganzes entsteht und eben auch damit erstmal Frieden zu machen, dass gerade diese Motivation nicht in der Form da ist. Und sich die Frage zu stellen, wie kann ich das denn lösen? So Einstein-mäßig, du kannst das nicht auf der Ebene lösen, wo es ist. Du musst auf irgendeine andere Ebene gehen, um diese Lösung zu finden. Und vielleicht liegt das ja irgendwie im nächsten Beat-Fade zwischen Michael Jackson und, was weiß ich, September, Earth, Wind & Fire oder so. Kann sein. Ja, vielleicht ist da eine Antwort, die ich nicht mehr finde, wenn ich nochmal den Scrum-Guide lese. Ja.
Und ich würde gerne da gleich nochmal in die Tiefe gehen, wie es dir damit ging, aber vielleicht nur für alle anderen hat es funktioniert. Nee, es hat total nicht funktioniert, aber diese Freiräume schaffen hat funktioniert. Die Kais intrinsische Ziele zu verknüpfen mit dem, was wir als Firma auch brauchen, hat funktioniert. Die wahrhaftige, ehrliche, tiefe Begegnung, die wir miteinander hatten über die Jahreswende, wo wir uns wirklich die Karten gelegt haben, wo ich bereit war zuzuhören, wo ich bereit war aufzunehmen, wo ich bereit war auch bei mir wirklich hinzugucken, hat funktioniert und da sind wir in die Co-Kreation gekommen. Und vielleicht ein Punkt von wo hat's funktioniert, wir hatten letzten Freitag den schönsten, tiefsten, phänomenalsten Tribe-Event, den wir je hatten als Firma. Wenn du den Tribe-Event nicht kennst oder wenn du neu hier bist, der Tribe-Event ist zweimal im Jahr. Wir laden alle ehemaligen Kunden ein zu uns nach Mannheim. Und wenn du uns einfach kennenlernen willst, dann kannst du ein Gästeticket für relativ wenig Geld kaufen für so einen transformativen Tag. Und dann haben wir ein bisschen Struktur drumherum, die sehr transformativ ist. Und innen drin haben wir ganz viel Networking-Austausch. Die Agenda kreiert sich aus den Fragen, Sorgen, aber auch Angebote der Teilnehmenden raus. Und der letzte Tribe-Event hat Kai aufgelegt. Ich habe die Struktur geplant. Wir haben perfekt in Harmonie miteinander funktioniert. Unser Team hat perfekt funktioniert. Und wir hatten einfach eine so transformative Erfahrung für uns, aber auch für unsere Teilnehmenden. Und ich musste Kai nicht motivieren. Es flutschte vorher, es flutschte während dem Tag. Wir haben beigetragen und es war einfach gut. Und bevor wir jetzt aber noch auf das eingehen, weil ich finde, es ist so, so wichtig, diese Frage, wie motiviere ich denn mein Team? Wie motiviere ich denn mein Teammitglied? Wie motiviere ich denn meinen Mann? Die kommt ja immer wieder und die habe ich im Coaching so oft. Und mir ist es so wichtig, dass wir eine Referenzerfahrung machen dafür, wie scheiße es sich anfühlt, wenn man motiviert wird. Weil dann hören wir vielleicht auf, es zu tun. Und ja, wir werden trotzdem da reintappen und so weiter, aber vielleicht machen wir es dann. Also vielleicht, wenn es für dich okay ist, da nochmal so in die Tiefe zu gehen, so wie hat sich, also zum einen, wie hat sich das für dich angefühlt, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe? Und was hast du auch das Gefühl, wie hat sich das für uns in der Beziehung, also wie hat es die Beziehung, die wir zueinander haben, verändert?
Ja, es hatte eine krasse Ambivalenz. Ich habe ja für mich als Anspruch, kannst jetzt sagen, das ist der Anspruch für mich als Mann, vielleicht auch ich nur als Person, ich will ja immer klar sein, wo ich hin möchte und Disziplin darin haben, dann auch dahin zu gehen. Und eigentlich hast du mich immer wieder angestachelt und auch so mein Selbstbild kritisiert darin, dass ich es gerade nicht klar habe und dass ich gerade nicht dafür gehe und dass ich gerade nicht dafür brenne. Und es gibt einen Teil in mir, der wertschätzt sich total dafür, der liebt das, dass du eine Frau bist, die mich herausfordert und die mich nicht da stehen lässt, wenn ich unter meinem möglichen Standard lebe. Das feiere ich total und dafür bin ich dir unglaublich dankbar, dass du das tust. Dadurch, dass ich aber so oft im letzten Jahr keine Antworten gefunden habe und zurückkam mit quasi wieder einem leeren Visionsbeutel, hatte das natürlich auch so ein ziemlich großes Geschmäckle für mich, weil ich natürlich mich dann immer wieder als Versager darin gefühlt habe, obwohl du doch jetzt gesagt hast, guck mal wieder hin und mach mal und so weiter. Und ich immer wieder hingeguckt habe und wieder nicht gefunden, wieder nicht gefunden, wieder nicht gefunden. Und da war nichts. Und bis wir dann endlich in diesen Frieden gekommen sind, dass da gerade nichts ist. Und andere würden vielleicht sagen, keine Ahnung, fuck it, das war eine Midlife-Crisis das ganze Jahr, ich musste mich irgendwie neu finden und so. Aber bis wir mit diesem Feuer sitzen konnten, mit diesem, was da gerade alles abbrennt innerlich, das hat einfach gedauert. Und das war mühselig wieder und wieder und wieder und wieder. Es war wie ein Widerstand gegen das, einfach Frieden zu machen mit, ja, der weiß das gerade nicht. Der weiß gerade nicht, was die Richtung ist. Und das ist okay, dass er das gerade nicht weiß. Und jetzt ist die Frage, und was machen wir denn daraus, wenn wir das gerade nicht wissen? Und wie können wir dann gucken, wie wir wieder Zugang finden? Und also die Empathie wäre an manchen Stellen auch schön gewesen und hätte mir wahrscheinlich auch geholfen, etwas zu heilen. Aber ich bin da auch hardcore. Ich mag das auch, wenn du mich immer wieder darauf hinweist, wo ich nicht in meinem vollen Potenzial bin. Und ich habe das schon zu guten Teilen auch so erlebt, dass ich wirklich noch mal wieder hingucken muss, was da ist. Und aber ein Teil der Antwort war eben auch, und da war nichts. Und das war, glaube ich, bei Design so. Und manche Menschen kommen ja aus einer Midlife-Crisis raus irgendwie mit so einer frustrierten Anerkennung dessen, dass es einfach scheiße ist und man das jetzt die nächsten 30 Jahre auch noch so macht. Das bin ich nicht. Ich bin aufgeräumt, ich bin klar, ich habe Bock, ich freue mich auf 2026. Es wird ein geiles Jahr. Ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ich weiß, was ich mit den Kunden zu tun habe. Und das alles war das wert. Das war diese ganze fucking Kurve in 2025 einfach wert. Und da habe ich dich als eine sehr nervende Stütze erlebt.
Und das ist jetzt der positive Aspekt davon. Ich merke, also ich habe schon auch das Gefühl, es hat negative Aspekte davon, die wir noch tragen. Jetzt weniger auf einer beruflichen Ebene, aber auch auf einer Paarebene. Also wir sind uns wieder nah und näher als auch schon. Und nichtsdestotrotz dieses ich motiviere dich oder ich muss meinen Mann motivieren. Diese Frage ist ja per se so falsch, weil ich mich dann über den anderen stelle.
Ja, es hat da auch manchmal dieses ewig nörgelt die Alte. Also das kommt natürlich auch mal manchmal, ne, so dieses so nie bin ich gut genug, das auch noch, irgendwie hier soll ich auch noch mal performen.
Ja, und ne? Das habe ich ja faktisch auch gemacht. Ich habe mich über dich gestellt. Ich habe mich über dich gestellt, definitiv. Und das hat dazu geführt, es hatte ganz viele kleine Aspekte. Es hatte dazu geführt, dass wir zum Beispiel wieder im Bett Handys benutzen. Haben wir vorher nie gemacht. Es war einfach, ins Handy zu starren, also in Kontakt mit dir zu gehen. Also dadurch, dass ich ja ständig in diesem ich muss ihn jetzt motivieren war und mich ständig über ihn gestellt habe, kam mir gar nicht mehr in Kontakt. Es hat dazu geführt, dass ich weiß noch, an einem Date, das wir hatten, wir hatten endlich mal wieder ein Date. Also wir haben einen kleinen Sohn und dieser Sohn braucht sehr viel Mama-Kontakt, deswegen war es sehr lange ganz schwierig, Dates zu haben. Dann hatten wir endlich mal wieder ein Date und auf diesem Date, da war das Gespräch sehr zäh. Das kenne ich von uns nicht. Und das war schon so, wo ich dachte, scheiße. Werden wir jetzt zu einem dieser Paare, die ein Date haben, schönes Essen und dann ins Handy gucken? Aber mein Handy wäre spannender gewesen als du. Und das nicht, weil ich dich nicht spannend finde, sondern weil wir so eine Distanz aufgebaut haben und die einfach gefährlich war. Du gehst jetzt noch mal ganz kurz zu Max. Deswegen rede ich mal weiter. Die Kamera ist ja eh gerade bei mir. Genau, also für dich vielleicht, ne, wir haben drei Kinder und Podcast geht meistens nur am Sonntag. Deswegen ist hier Sonntag und unser Sohn ist gerade auf der anderen Seite. Ja, wir gehen gleich los, mein Schatz. Du gehst aber noch ganz schnell rüber. Super. So, Genau, also ich habe mich über Kai gestellt und habe dadurch sehr viel Distanz geschaffen. Das ist alles ganz kontraintuitiv, das wollte ich ja alles nicht. Eigentlich, meine Intention war pur und gut. Ich wollte, dass es ihm besser geht. Aber ich wollte auch, dass er die Abkürzung bitte nimmt. Die Abkürzung, die ich denke, dass für ihn gut ist. Er sollte einfach der alte Kai wieder werden. Der mit Drive, der mit einer Vision. Und die Vision, die wir haben, ist ja gut. Er muss jetzt einfach nur noch wieder reingehen, reingucken und weitergehen. Aber dadurch habe ich mich gegen ihn gestellt und auch gegen das Leben. Und weil ich mich gegen ihn gestellt habe und gegen das Leben, habe ich so eine Distanz zwischen uns kreiert, die uns als Paar definitiv geschadet hat. Das ist kein Schaden, den wir nicht wieder gut machen können. Das ist kein Schaden, der uns nicht zum Wachstum gereichen wird, wenn wir jetzt wieder in Kontakt sind. Aber es ist ein Schaden. Und das ist auch das, was ich Führungskräften, Coaches, was auch immer Menschen beibringe, die diesen Glaubenssatz haben von ich muss andere Menschen motivieren, ist, das kannst du nicht. Jeder Mensch kann sich selber nur motivieren. Aber du kannst in Beziehung mit den anderen Menschen gehen und vielleicht Wegbegleiter werden, um die Ziele zu erreichen, die der andere Mensch erreichen will. So, und jetzt sagst du vielleicht, aber ich bin ja Führungskraft und wenn der Mensch jetzt ganz andere Ziele erreichen will, als ich ihn brauche, dann muss ich ihn ja motivieren für meine Ziele. Ja, aber damit stellst du dich wieder gegen das Leben, gegen den anderen Menschen und auch gegen die kollektive Intelligenz. Meine Wahrnehmung ist, dass der andere Mensch vielleicht nicht exakt das Ziel erreichen will, das du willst. Aber, dass er durchaus in die gleiche Richtung gehen möchte und das Gleiche möchte, aber vielleicht will er es nicht, wie du willst. Und das war ein großer Punkt zwischen Kai und mir. Sobald wir wieder in Kontakt gekommen sind, da gibt's eine riesen Schnittmenge an Zielerreichung, die wir gemeinsam haben. Wir wollen weiter eine Firma haben, die floriert. Wir wollen weiter eine Firma sein mit den besten Mitarbeitern, die man auf diesem Planeten finden kann. Und ganz ehrlich, wir haben die besten Mitarbeiter auf diesem Planeten. Und das kann ich wirklich, wirklich von ganzem Herzen sagen. Diese Menschen.
Also wie einer wirbt hier Leute ab, ja? Ärger.
Diese Menschen, die für uns arbeiten, die pure Magie, was die machen. Also, die sind so gut in ihrem Job und ich will weiter diese Firma sein. Ich will weiter die Firma sein, die den Teamfreitag feiert, weil es einfach die geilsten Menschen auf der Erde sind, mit denen ich wirklich Zeit verbringen will. Also, wir haben da eine ganz große Schnittmenge. Wir lieben unsere Kunden. Wir wollen weiter richtig gute Dinge für unsere Kunden tun. Wir lieben unsere Weiterbildung und wir wollen die größer machen, rausschreien. Wir haben den Hebel noch nicht gefunden, wie das Marketing für unsere Ausbildung aussehen muss. Und wir wollen das aber rausfinden. Also da gab es so viel große Schnittmenge. Sobald ich aufgehört habe, zu doktrinieren, wie das Wie für die Zielerreichung auszusehen hat und wie Kais Motivation da drin auszusehen hat. Und sobald wir da ehrlich miteinander in Kontakt waren, haben wir Lösungen gefunden, haben wir neue Mechanismen gefunden, neue Dinge gefunden, die einfach total Sinn ergeben. Die hätten wir auch Mitte letzten Jahres so finden können, wenn ich von meinem hohen Ross runtergekommen wäre. Und deswegen ist diese Frage, wie motiviere ich meinen Mitarbeiter? Wie motiviere ich mein Teammitglied? Wie motiviere ich meinen Kollegen oder wie motiviere ich meinen Mann oder mein Kind? Die ist so gefährlich, weil sie Distanz kreiert, statt Beziehung zu kreieren.
Ja. Und hilfreicher wäre es, zuzuhören dem anderen Menschen, was ihm gerade wichtig ist, was gerade ansteht im Leben, was ich ausdrücken möchte, wieder Zugang zu finden auf einer Ebene von Beziehung. Und da kann die Magie dann passieren. Wenn ich das wieder verstanden habe und das einlade und das da sein lasse, auch wenn sich das vielleicht wie ein Umweg anfühlt. Denn eigentlich sind wir Menschen von Hause aus motiviert. Wir wollen etwas in die Welt bringen. Das ist unser Job hier, etwas zu kreieren. Gibt es Momente, in denen wir selber keinen Zugang dazu haben? Ja. Und dann kann es auch helfen, wenn du als Führungskraft entweder dich selber dafür einsetzt, dass dieser Mensch wieder rausfindet, wie er Zugang zu Ressourcen findet. Oder zum Beispiel diesen Menschen unterstützt, indem er ein Coaching bekommt, indem er, was auch immer deine Firma da leisten kann, im HR zum Beispiel, diesen Menschen irgendjemand an die Seite stellen, der wieder auf die Suche geht nach den alten Potenzialen, nach dem, was vergraben ist. Und das geht dem ITler genauso wie dem UXler, genauso wie dem Qualitätsmenschen, wer auch immer das ist. Wir alle können den Zugang verlieren zu dem, was brennt in uns, zu der inneren Flamme. Und da geht es darum, die wieder freizulegen. Und ich habe das Gefühl, alle paar Jahre darf die auch wieder neu entdeckt werden.
Und da dürfen wir einfach in sehr wahrhaftigen Kontakt miteinander gehen und verstehen, was ist denn dein Ziel in deinem Leben, das du erreichen willst. Und ich finde das absolut nicht übergriffig, das auch auf der Arbeit zu wissen. Es ist andersrum fast übergriffig zu sagen, du hast hier auf der Arbeit folgende Ziele zu verfolgen und mir ist es eigentlich egal, was du sonst erreichen willst. Weil das führt zu Cognitive Load. Das führt dazu, dass Menschen das eine haben plus das andere und dass sich das anfängt zu beißen und zu schneiden und ich ständig zwei Rollen gerecht werden muss. Wie scheiße ist das denn? Wieso können wir nicht einfach als Mensch auf die Arbeit kommen und als Mensch habe ich Ziele? Und zum Beispiel kann das sein, dass ich einfach einen guten Lohn will, damit ich meine Familie unterstützen kann und ich bitte jeden Tag um 16 Uhr nach Hause gehen möchte und danach nicht mehr gestört werden will, weil ich ab 16 Uhr auf meine Kinder aufpasse und es mein Ziel gerade in meinem Leben ist, die beste Mutter aller Zeiten zu sein. Und dann, wenn ich das weiß als Führungskraft, dann können wir in die Co-Kreation gehen und sagen, okay, und wie kann ich als Firma dir helfen, dass du dieses Ziel erreichst und was braucht es denn? Das ist das eine. Das zweite, was ich denke, es gibt immer überlappende Ziele. Ich habe dir jetzt vorhin die Ziele von Kai und mir gesagt, die wir gefunden haben, die überlappen. Die waren weit weg von Scrum, Agile, Zertifizierungstrainings etc. Das heißt, wir mussten ganz viel auch gehen lassen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ah ja, das ist ganz einfach für euch, weil das ist ja eure Firma. Ja, es ist immer einfacher für alle anderen. So. Es ist nicht einfach für uns, weil es unsere Firma, weil wir haben verdammt schweinehart gearbeitet, scheiß Zertifizierungstraining zu geben. Das gehen zu lassen tut richtig, richtig weh. Es ist nicht einfach für uns. Und es ist nicht einfach für dich und es ist nicht einfach für dein Team und es ist nicht einfach für die Menschen, die du begleitest. Weil Ziele gehen zu lassen, die wir mal verfolgt haben, Dinge gehen zu lassen, die uns mal wichtig waren, ist nie einfach. Und nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, hat man auch in einer Firma unglaublich viel Gestaltungsspielraum, wie man die Zielerfüllung oder die Produktivität, die von einem verlangt wird, auch erreicht. Und man kann sich daran festhalten, an den Dingen, die einem nicht gefallen, oder man kann sich daran festhalten, ins Gestalten zu gehen. Und das ist eine Wahl. Und als Führungskraft darf ich den Teammitgliedern helfen, zu wählen. Es ist viel einfacher, wenn ich sie dabei unterstütze, eine ganz bewusste Wahl zu treffen. Möchte ich weiter daran festhalten, an allem, was nicht geht? Oder möchte ich ins Gestalten gehen von dem allem, was geht? Und manchmal darf ich dann als Führungskraft persönliche Ziele übersetzen in Teamziele oder Abteilungs- oder Produktziele, übersetzen in Firmenziele und gucken, wie diese Kaskade funktioniert. Und manchmal ist meine Aufgabe, diese Übersetzungshilfe zu leisten und zu gucken, wie können wir die 101-Ziele übersetzen in etwas, was das Team braucht, übersetzen in etwas, was das Produkt braucht, übersetzen in etwas, was die Firma braucht. Manchmal ist das Motivierendste, was ich tun kann, ist diesen Raum zu halten, dass der Mensch wirklich wieder mitkriegt. Ich darf hier Mensch sein, ich bin hier wertvoll. Und wenn ich kann Folgendes beitragen, das ist mein Platz. Und dann können wir auch diese Ziele erreichen. Dann rede ich nochmal weiter und du flitzt nochmal. Das ist eine Videocast-Folge mit vielen kleinen Stimmenunterbrechungen. Ich glaube, ihr hört die auch. Ich habe mir noch zwei, drei Notizen gemacht. Es gibt noch zwei Sachen, die ich sagen will. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, fertig mit dieser Motivationsfolge. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss einen anderen Menschen motivieren, sei das mein Mitarbeiter, sei das mein Partner, sei das mein Kind, sei das, dann bin ich meistens ja gegen den aktuellen Status von dem anderen Menschen. Dann macht der andere Mensch etwas, wo ich sage, dass er es nicht tun soll. Das heißt, ich stelle mich gegen den anderen Menschen, ich stelle mich über den anderen Menschen. Das heißt, ich habe eine gewisse Vorstellung, eine Moralvorstellung, wie der andere Mensch zu sein hat, was der andere Mensch zu leisten hat. Und manchmal darf ich auch einfach bei mir gucken, Was von diesen Glaubenssätzen und Vorstellungen, welche sind wirklich wahr? Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Tochter muss lernen für Klausuren. Einer der Streitpunkte. Guter Streitpunkt, oder? Hat jeder Eltern mit Kindern. Ist ganz wichtig, dass sie sich gut auf Klausuren vorbereitet. Und dann gehe ich da rein als Mama und bin Motivationscookie schlechthin. Kann ich total gut, kommt immer zu Streit. Ich werde immer besser da drin, mich zu hinterfragen. Muss sie wirklich sich auf Klausuren vorbereiten? Ist das wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass sie ein Abi macht? Oder vielleicht macht sie auch kein Abi. Ist es wichtig, dass sie Prüfungen ohne Spicker macht? Oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig in unserer heutigen Welt, dass man Klausuren ohne Spicker schreibt? Also ganz ehrlich, feiere ich sie ja ein bisschen, wenn sie irgendwie mit ChatGPT sich Spickers macht und dann guckt, wie sie sie auf ein digitales Device lädt, dass sie während der Klausur irgendwie benutzen kann. Mittlerweile. Aber früher wäre meine Moralvorstellung gewesen, das geht nicht. Und letztens fand ich so geil, ich hatte so ein geiles Gespräch mit meiner Tochter genau über diese Spicker. Sie hatte nämlich Physikklausur. Und die ist so, es ist völlig okay rausgekommen, aber halt okay, jetzt nicht super geil. Und dann habe ich gefragt, naja, wie hast du denn gelernt und vorbereitet und so. Und dann meint sie, ja, ich habe mich gelernt und vorbereitet, aber ich habe keinen Spicker geschrieben. Und ich so, okay. Okay, warum denn? Und was ist denn anders an Physik? Und sie so, naja, ich mag den Lehrer irgendwie immer lieber, aber ich glaube, der mag mich nicht. Also ich glaube, die kommen nicht klar. Physiklehrer und sie, die walden nicht so. Also irgendwie mag ich den nicht und ich wollte mir selber beweisen, dass ich es trotzdem kann, weil ich passe jetzt immer im Unterricht auf. Aber ich habe irgendwie trotzdem eine Unterrichtsnote von der 3, ich kann die gar nicht erklären. Ich wollte mir beweisen, dass ich es kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich will Astronautin werden. Das heißt, ich werde in Physik sicher keinen Spicker schreiben, weil Physik muss ich einfach können. Und da braucht es keine Mama-Motivation dahinter. Es brauchte gar nichts, damit sie sich auf diese Physikarbeit vorbereitet. Das hat sie selbstständig gemacht. Sie hat es ohne Spicker gemacht. Sie ist auf den Klassenlehrer nochmal zugegangen und hat gefragt, was kann ich denn tun, damit meine mündliche Note sich irgendwie verbessert. Ich verstehe es nicht, weil ich melde mich die ganze Zeit. Jetzt ist der Lehrer nicht unbedingt so damit umgegangen, wie ich das gerne hätte, weil er nur meinte, ja, du kannst ja einen Vortrag machen. Aber er hat ihr nicht erklärt, an welcher Stelle sie in der Vergangenheit was gemacht hat, was ihn dazu veranlasst hat, ihr eine 3 zu geben, was ich sehr schade finde. Aber sie ist, und sie ist 13, ne? Sie ist voller Selbstmotivation und Selbstverständnis und Selbstüberzeugung auf diesen Lehrer zugegangen, hat geguckt, wie sie sich verbessern kann. Und es brauchte null Mama-Motivation dahinter. Und es brauchte auch keine Moralisierung von meiner Seite, ob das, was sie tut oder nicht gut tut, gut ist, weil sie ihren inneren Kompass hat. Und wenn ich dann in Beziehung mit ihr trete, dann kann ich immer nur noch gucken, brauchst du Hilfe? Oder passt der Weg, denn du gehst und passt es für uns und passt es für unser Familiensystem. Also dieser Punkt zu gucken, an dem Punkt, wo ich bin, hey, ich muss andere motivieren, muss ich es denn wirklich? Oder habe ich einfach einen Glaubenssatz, dass der andere anders sein muss, damit ich mich besser fühle? Wenn meine Tochter sich besser auf Klausuren vorbereiten würde, würde ich mich als Mutter besser fühlen. Aber es hat nichts mit meiner Tochter zu tun.
Genau. Oder wie gehe ich als Führungskraft damit um, dass ich Meilensteine gesetzt bekommen habe, die ich erreichen soll und ich meiner Angst begegne, dass meine Leute zu wenig mitziehen. Also da ehrlich zu sich selbst zu sein, was macht das mit mir, wenn ich das Gefühl habe, wir sind hier nicht alle irgendwie aligned, wir sind nicht alle im Bus, wir sind nicht alle brennen dafür alle, dass wir das jetzt erreichen. Und wenn ich die anderen wie Erwachsene behandle, ja, wie darf ich denn innerlich werden, damit ich die Führungskraft bin, die ich mir selber wünschen würde in dieser Situation? Stell dir mal vor, deine innere Flamme ist gerade nicht voll aufgedreht. Welche Führungskraft würdest du dir wünschen? Frag dich mal das in diesem Moment, wenn du an deinem Team und deren Motivation zweifelst.
Und dann kommen wir zur letzten Frage. Die Führungskraft, die ich mir wünschen würde, wenn ich merke, meine Flamme ist gerade nicht voll aufgedreht, ist nicht die Führungskraft, die versucht, einen Cheerleader-Tanz um mich drum zu machen und mit Zuckerbrot und Peitsche mich zu motivieren, sondern es ist die Führungskraft, die fragt, was demotiviert dich denn gerade alles? Und dann ganz, ganz ehrlich zuhört. Und es kann sein, dass die Antworten drauf echt wehtun. Weil es könnte sein, dass ich der Führungskraft dann sage, hey, du demotivierst mich mit deinem Verhalten. Es kann sein, dass die Firma mich demotiviert. Es kann sein, dass wir gemeinsam in Hilflosigkeit reinkommen, weil wir die Situation gar nicht verändern können. Aber meine Erfahrung, wenn die Sachen auf dem Tisch sind, selbst die, die wir nicht verändern können, sind dann oft einfacher zu akzeptieren und mit Ressourcen drumherum auszustatten, sodass sie gar nicht mehr so schlimm sind und irgendwann mal einfach verschwinden. Und von daher sind wir am Ende unserer Folge. Kai wird nämlich schon ein bisschen nervös hier drüben.
Und wenn sie dir gefallen hat und du ins Grübeln gekommen bist, was Führung angeht und was Motivation angeht, dann haben wir unser Ziel erreicht und freuen uns, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, wo du den Eindruck hast, hey, die könnten von diesem Diskurs hier entsprechend profitieren. Herzlichen Dank fürs Einschalten im Diagnose-Team Podcast.